Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
Erst Georg Nüßlein, später dann Axel Fischer. Im Bundestag wurde gerade zweimal nacheinander die Immunität eines Abgeordneten aufgehoben. Im Fall Fischer geht es um den Anfangsverdacht der Bestechlichkeit gegenüber Aserbaidschan. Bei Nüßlein steht der Verdacht im Raum, dass er sich durch die Vermittlung von Gesundheitsmasken persönlich bereichert hat. Die Vorgänge sind ungewöhnlich. Allzu häufig wird die Immunität von Abgeordneten nämlich nicht aufgehoben, aus gutem Grund. Was dieser gute Grund ist und warum die politische Immunität so ein heikles Thema ist, das will ich heute mit Achim Dörfer besprechen. Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
Achim, zunächst mal lassen Sie vielleicht mal ein paar Dinge festhalten. Die Immunität von Abgeordneten ist in Deutschland in Artikel 46 Absatz 2 des Grundgesetzes festgelegt und sie dient dazu, die Arbeitsfähigkeit des Parlaments zu gewährleisten. Zum Beispiel eben, dass keine Ermittlungen geführt werden, um eben Gesetzesvorhaben zu verhindern, weil die Leute dann eben nicht greifbar sind und eben nicht abstimmen können. Was kannst du uns denn zu diesem Grund, warum es Immunität gibt, darüber hinaus noch erzählen?
Ja, es ist tatsächlich so, dass man natürlich letzten Endes auch als Teil der Gewaltentrennung an der Stelle verhindern möchte, dass die Justiz quasi in politisch wirksamer Weise eingreift in das Parlament, in die gesetzgebende Gewalt. Das ist so die eine Befürchtung, dass vielleicht irgendein Staatsanwalt, kann man sich ja vorstellen, der ist politisch anderer Meinung, dann leiert er halt mal ein Strafverfahren gegen einen Abgeordneten an, um dessen Ruf zu schädigen oder gegen eine Abgeordnete, um sie unter Druck zu setzen. Mhm. Und es gibt natürlich auch die Fälle, jetzt nehmen wir mal an, irgendwelche Privatpersonen kommen mit irgendeinem Politiker nicht zurecht, so dann machen sie halt eine Strafanzeige, lügen da vielleicht sogar so ein bisschen, dass es so aussieht, als sei da tatsächlich eine Straftat passiert. No, und dann kann man halt sehr stark Einfluss auf die Politik nehmen und wir sehen das ja hier. Trotzdem warne ich immer ganz, ganz stark davor. Deswegen war mir das heute auch wichtig, das mal nochmal zu besprechen in unserem Podcast, hier so eine Vorverurteilung vorzunehmen. Wir haben ja einmal das Verbot der Verdachtsberichterstattung oder die Einschränkungen für die Verdachtsberichterstattung im Pressekodex. Und du hast ja auch ganz richtig anmoderiert, dass der Verdacht besteht. Und dann haben wir natürlich das Prinzip der Unschuldsvermutung im Juristischen, was so aus meiner Sicht im Politischen nicht ganz gilt, weil da geht es ja um Vertrauen und nicht um darum, ob jemand kriminell ist oder nicht, sondern es geht um Vertrauen. Also da kann man schon so ein bisschen eher anfangen, politisch zu kritisieren, der Staatsanwaltschaft quasi etwas vorhereilen. Aber trotzdem, wir sehen es ja hier, allein die Tatsache, dass berichtet wird, die Immunität ist aufgehoben, ist für ganz, ganz viele Menschen schon so ein Signal, da ist irgendwas dran. Und dabei ist da eigentlich noch gar nichts dran, sondern es bedeutet ja tatsächlich nur, dass dann der Abgeordnete erstmal von den Möglichkeiten der Strafverfolgung her erstmal ganz abstrakt auf dieselbe Ebene wie alle anderen Bürger gestellt wird.
Genau, wir werden da auch gleich noch so ein bisschen auf dieses dreckige Image so ein bisschen eingehen, was da immer so ein bisschen mitschwingt. Jetzt will ich aber zunächst mal wissen, in welchem Umfang kann denn überhaupt ermittelt werden, wenn die Immunität noch nicht aufgehoben wurde? Also irgendwo muss man ja anfangen können zu sagen, okay, wir haben ja einen Anfangsverdacht. Also wie weit darf man denn bis zur Immunität gehen?
Also Vorermittlungen kann natürlich immer jeder führen. Das geht ja gar nicht anders. Also dass dann vielleicht die Polizei oder so das eine oder andere ermittelt und dann muss eben der Staatsanwalt entscheiden, dass dann tatsächlich auch die Stufe des förmlichen Ermittlungsverfahrens erreicht ist, weil da gibt es dann ja auch diverse Beschuldigtenrechte und so weiter. Und was rein die Durchführung strafrechtlicher Ermittlungen angeht, mit der Ausnahme von Äußerungsdelikten, ist es so, dass der Bundestag am Anfang jeder Legislaturperiode einen Blankobeschluss fasst, wo es dann heißt, ich lese das mal vor, der Deutsche Bundestag genehmigt bis zum Ablauf dieser Wahlperiode die Durchführung von Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder des Bundestages wegen Straftaten.
So, genau, lass mich da gerade noch kurz einhaken. Du hast eben schon gesagt, außer Äußerungsdelikten, da geht es eben darum, dass wenn in einer politischen Debatte oder so irgendwas gesagt wird, dass man dafür eben nicht nochmal belangt werden kann. Das hast du damit gemeint, ne?
Genau, das ist nochmal ein ganz besonderer Aspekt. Da gibt es nochmal einen besonderen Schutz, den nennt man Indemnität. Ich will es nur kurz gesagt haben, für die Jurastudenten unter den Zuhörern. Das wird so vorausgesetzt, dass man dieses Begriffspaar verstanden hat, Immunität, Indemnität. Da geht es eben nochmal besonders darum, dass selbst im Falle, wo ein normaler, in Anführungszeichen, vielleicht einen Beleidigungsdelikt begangen haben würde und belangt werden könnte, man Politiker da eben besonders schützen will in ihren politischen, in ihren parlamentarischen Äußerungen. Weil um wirklich diesen Meinungskampf, auch einen erbitterten Meinungskampf in der Politik, im Parlament auch zuzulassen.
Und genau. Da vielleicht noch als Zusatz, das erstreckt sich dann eben auch zum einen über die Legislaturperiode hinaus. Also man kann auch, wenn man das Mandat nicht mehr innehat, dafür nicht belangt werden. Und das Gleiche gilt dann eben auch für Abstimmungen. Also nicht nur, was man gesagt hat, sondern ob man einem Gesetz zugestimmt hat oder es abgelehnt hat. Das fällt dort eben auch darunter. Das aber nur zur Indemnität. Kommen wir aber zurück zur Immunität. Du hast nämlich schon gesagt, es wird quasi am Anfang der Legislaturperiode beschlossen, dass die Immunität aufgehoben werden kann, um Ermittlungen durchzuführen. Was ist dann aber tatsächlich passiert, wenn wir jetzt zum Beispiel in der Tagesschau lesen, Bundestag hebt Immunität von zum Beispiel Georg Nüsslein auf? Also wo ist da jetzt der Unterschied zu diesem, ich sag mal, Blanko-Vorhaben ganz am Anfang?
Das ist gar kein Unterschied aus meiner Sicht. Ich habe da auch drüber nachgedacht, warum dann diese Formulierung gewählt wird. Meines Erachtens ist sie wirklich irreführend. Weil, gut, man hat diesen Blankobeschluss. Das heißt ja aber noch nicht, dass dann gegen alle automatisch Ermittlungsverfahren durchgeführt werden. Das wäre vielleicht ein bisschen viel, das quasi vorsorglich zu machen. Sondern natürlich bedarf es da noch eines Antrages. So, aber der Antrag, da wird dann einfach ein Haken dahinter gemacht, weil es eben diesen Beschluss gibt. Und natürlich ist das quasi noch eine Immunitätsaufhebung, weil der Bundestag könnte ja auch sagen, wir fassen in Zukunft diesen Beschluss nicht mehr, weil man vielleicht Stress gehabt hat mit irgendwelchen politisch geneigten Richtern. Das gibt's nämlich auf der Europaebene, da kommen wir vielleicht auch noch dazu, dass wirklich Immunität auch mal nicht aufgehoben wird, weil tatsächlich Justizorgane, zum Beispiel von Polen aus, da hatten wir es ein paar Mal, wir hatten es aus Italien, dann da rein regieren wollen. So, aber hier ist die Immunitätsaufhebung im Grunde nur, dass man dieser Blankobeschluss quasi dann als Automatik wirkt und man macht dann einen Haken dahinter. Also man sollte das tatsächlich anders formulieren. Es gibt andere Fälle der Immunitätsaufhebung, wo es nicht um Ermittlungen in Strafverfahren geht, zum Beispiel Ordnungswidrigkeiten und Verwaltungsstrafen. Und da muss der Bundestag dann tatsächlich noch tätig werden. Aber in diesem Fall ist es eine Automatik und mich würde das auch freuen, wenn das mal zutreffend berichtet würde. Vielleicht auch nochmal, um da gleich den Bogen ein bisschen weiter zu spannen und so diesen Kontrast dann auch zu haben zum deutschen System. Ich sagte schon, EU-Parlament, da ist das anders. Da gibt es so einen Blankobeschluss nicht.
Da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer ein. Ich will aber zunächst noch beim Bundestag bleiben. Vielleicht doch, damit man so ein bisschen das Prozedere dahinter auch versteht. Also wir haben am Anfang der Legislaturperiode diesen Beschluss. Wir haben aber auch noch den Immunitätsausschuss. Und in dem wird dann eben, wenn so ein Antrag eingeht, nochmal über diesen Antrag entschieden. Dort wird beraten, fällt das unter diesen Beschluss, den wir am Anfang beschlossen haben, oder fällt das nicht da rein? Zum Beispiel, weil es sich um eine so eine Äußerung handelt, die wir eben schon besprochen haben. Dann wird im Ausschuss entschieden und dann wird das nochmal ins Parlament weitergegeben, wo es dann aber eben nur eine Formalität ist. Und du sagst schon ganz richtig, das Parlament muss darüber auch informiert werden, nämlich dann durch den Bundestagspräsidenten, der quasi in Kenntnis gesetzt werden muss, dass dort ein Verfahren wohl anstrebt oder zumindest erstmal Ermittlungen getätigt werden müssen, weil ein Anfangsverdacht im Raum steht. Jetzt du.
Da nochmal ganz kurz dazwischen, auch wichtig, da gibt es eine ganz kurze Frist. 48 Stunden. Es ist auch nicht vorgeschrieben, dass der Abgeordnete da zu hören ist. Da würde man ja eigentlich sagen, oh weia, Verstoß gegen das Recht auf rechtliches Gehör. Aber nein, wir haben es am Anfang gesagt, es geht um die Funktionsfähigkeit des Parlaments. Es geht eben nicht darum, dass ich quasi so einen Business-Class-Status habe, was das Strafgesetzbuch angeht, sobald ich mal in irgendein Parlament eingezogen bin.
Genau, also es soll eben kein Blankoscheck sein, zu sagen, okay, ich habe jetzt Immunität, jetzt kann ich machen, was ich will,
Genau.
sondern wenn ein begründeter Anfangsverdacht da ist, dann darf dort natürlich ermittelt werden, aber es muss eben darüber in Kenntnis gesetzt werden, das Parlament, wenn sowas stattfindet, um sich dann eben auch in seiner Arbeitsweise darauf irgendwie anpassen zu können. Das ist natürlich ganz wichtig. Aber wir haben es ja so durch diesen Beschluss, über den wir jetzt schon ganz lange gesprochen haben, der hat natürlich auch seine Grenzen. Zum Beispiel kann über diesen Beschluss nicht laufen, wenn es zu einer Anklageerhebung kommt. Oder darüber kann nicht laufen, wenn es um eine Erzwingungshaft oder vielleicht auch Untersuchungshaft geht. Auch das ist unter
Genau.
diesem Beschluss nicht möglich. Also wie läuft es denn dann ab? Wir haben die Ermittlungen und dann wird offiziell Anklage erhoben. Das geht schon nicht. Was muss das Parlament dort machen, damit das möglich wird?
Das geht dann tatsächlich wieder über den Präsidenten des Parlaments, der so eine Art oberster Verwalter ist und auch so ein bisschen so der Schirmherr und Schutzherr für die ganzen Abgeordneten. Dann wird das im Rechtsausschuss verhandelt und dann muss tatsächlich das Parlament darüber entscheiden, weil man natürlich dann zum Beispiel im Falle der Untersuchungshaft schon als Parlament auch wissen möchte, ist das noch einigermaßen angemessen oder ist es nicht? Ich habe, um nur mal so ein Beispiel zu bringen, hatten wir es auf der europäischen Ebene, da ging es auch um einen deutschen Europaabgeordneten, dem wurde vorgeworfen, fahrlässig 5.000 € Steuern hinterzogen zu haben. Und dann kam der Antrag auf Aufhebung der Immunität. Und da hat dann also das Parlament gesagt, das Europaparlament, nö, weil 5.000 € fahrlässig hinterzogen, das ist ein Ding, was eigentlich in Deutschland über so Ordnungswidrigkeit Verwaltungsverfahren abgefrühstückt wird. Normalerweise, wenn es eben nicht vorsätzlich ist, sieht man das als Bagatelldelikt an und das kann man sich ja vorstellen, so ein Verschreiber im Dings oder so. Das kann ja schon mal passieren. Und wenn ihr hier kommt und wollt so ein Fass aufmachen, dann ist das offensichtlich politisch motiviert. Und dann machen wir das nicht mit. Und das könnte man sich ja zum Beispiel bei der Untersuchungshaft auch vorstellen. Also es heißt immer unter Strafverteidigern, Untersuchungshaft schafft Rechtskraft. Wenn jemand erstmal in Untersuchungshaft sitzt, dann ist das eine wirklich absolut extreme Vorverurteilung. Man hat ja bei Politikern dann auch diese Bilder, ne, wo sie mit so zerzaustem Haar und geöffnetem Hemdkragen und vielleicht noch Händen hinter dem Rücken oder so. Es gibt ja auch durchaus Strafverfolger, die der Presse dann Bescheid sagen und diese Bilder produzieren, auch wenn es gar nicht nötig ist, weil sich die Person nicht wehrt, die dann trotzdem in Handschellen abführen. Und das will man natürlich vermeiden. Und das wäre dann der tatsächliche Angriff auch aufs Parlament insgesamt, wenn man das Gefühl hätte, irgendein übereifriger Staatsanwalt will hier jemanden meinetwegen wegen seiner politischen Richtung oder weil er sich für irgendwelche Strafrechtsreformen einsetzt, die dem Staatsanwalt nicht passen, rauskegeln.
Da bist du jetzt noch mal aufs Europäische Parlament eingegangen und jetzt wollen wir uns das auch noch mal ein bisschen genauer anschauen. Was aus deiner Antwort schon rausgekommen ist, ist, dort gibt es diesen Beschluss ganz zu Beginn der Legislaturperiode erstmal nicht, sondern dort wird dann immer in Einzelfällen entschieden, wird die Immunität aufgehoben oder nicht. Wir haben es gerade eine halbe Stunde, bevor wir uns hier zur Aufzeichnung getroffen haben, ist bekannt geworden, dass für die katalanischen Abgeordneten die Immunität aufgehoben wurde. Das wurde gestern Abend, am Montagabend beschlossen. Wieso geht man denn hier hin zur Einzelfallentscheidung? Also muss ja offensichtlich einen Grund geben, warum man sagt, okay, wir wollen kein so ein Vorhaben für alle erstmal haben, sondern wir müssen wirklich gezielter schauen. Also warum macht man das im Europaparlament so ganz anders als in Deutschland?
Also ich würde mal sagen, das hängt mit der sehr weisen Überlegung zusammen, dass wir halt ganz unterschiedliche Rechtsordnungen haben, ganz unterschiedliche Verfassungen. Wir haben natürlich irgendwelche europäischen Konventionen und so weiter, aber immer die nationalen Verfassungen und die sind eben nicht harmonisiert. Und natürlich will das Europaparlament als solches dann quasi auch sein Wertesystem verfolgen. Und praktisch gesehen muss man natürlich das Risiko auch sehen. Das haben wir jetzt gerade auch. Wir haben die Diskussion bei Ungarn. Wir haben die Diskussion teilweise bei Polen, dass also einzelne Länder aus diesem Wertekanon ausscheren. Da muss es natürlich das Recht sein des Europäischen Parlaments, da jeweils zu gucken. Und wir haben es auch eben in dem spannenden Fall, den du gesagt hast, das ist ja eine lange Diskussion gewesen. Da hat es ja zunächst Ablehnungen gegeben der Aufhebung von Immunität, was die katalanischen Abgeordneten anging. Das ist ja ein ganz spektakulärer Fall im Grunde, hier mal zu gucken. Auch aus Sicht des Europäischen Parlaments geben wir hier, es geht ja um die Separatismusbestrebungen der Katalanen, geben wir hier quasi dem Gebietserhaltungswunsch von Spanien nach oder geben wir dem Recht auf Selbstbestimmung der Völker nach und sehen wir es als angemessen an, dass das Ganze mit dem Strafrecht verfolgt wird, statt das nur politisch zu verhandeln. Also da steht eine Menge dahinter. Und ich meine einfach, dass man halt diese komplexen Dinge und dieses breite Wertspektrum vorhergesehen hat. Und deswegen hat man nicht nur keinen Blankobeschluss gefasst, sondern es ist tatsächlich dann auch so, dass eben nicht so nach 48 Stunden das irgendwie automatisch passiert, sondern es wird hier auch rechtliches Gehör gewährt. Die einzelnen Abgeordneten können also durchaus durchsetzen, dass sie da auch gehört werden, dass sie sich auch äußern können. Ich meine, die Fristen sind auch länger. Ich meine, das ist mindestens eine Woche oder so, wo es dann eben vom Präsidenten des Parlaments dem Rechtsausschuss zugeleitet wird. Und ja, da kann man dann richtig so eine Art vorweggenommenes Strafverfahren so ein bisschen auch führen, weil natürlich ein Abgeordneter auch ein Interesse hat an der Stelle, dass er möglichst schon zu verhindern ist. Also wesentlich breiter rechtsstaatlich ausgestaltet, um halt eine größere Menge an denkbaren Fällen aufzufangen.
Dann kommt es eben auch dazu, dass es manchmal so einen Antrag auf Aufhebung der Immunität gibt und dem wird dann eben einfach nicht stattgegeben. Das hatten wir vor, ich glaube, einem knappen Jahrzehnt mal bei Elmar Brok. Das hatten wir jetzt aber auch noch mal in der neueren Zeit. Siehst du denn darin irgendwie Stärken oder siehst du vielleicht ganz im Gegenteil dann auch Schwächen daran, wie wir es in Deutschland machen?
Also man muss vielleicht sagen, solange es in Deutschland läuft, wie es läuft, ist es okay. Wir haben ja hier immer die Perspektive aus den Nationalstaaten heraus. Da wird man natürlich dann stinksauer sein, wenn das Parlament die Immunität nicht aufhebt. Das ist ja auch ein Wahnsinns-Nasenstüber für die jeweiligen Strafverfolgungsbehörden, weil ihnen ja quasi mitgeteilt wird, dass sie sich hier weit außerhalb dessen, was so der europäische Wertekanon ist, bewegt haben. Andererseits von der europäischen Ebene her finde ich es sehr selbstbewusst, sehr gut, weil man da quasi Werte durchsetzen kann. Ich würde in Deutschland spätestens dann die Notwendigkeit sehen, vielleicht bekommen wir solche Fälle ja noch, wenn, sagen wir mal, ein politisch überaus engagierter Strafverfolger das Ganze mal nutzt, um einen Abgeordneten vorzuführen. Das kann ja in beide politischen Richtungen passieren. Und wenn wir solche Fälle bekämen, wäre, glaube ich, dann tatsächlich der Bundestag gut beraten, am Anfang der Legislatur eben nicht mehr diesen Blankobeschluss zu fassen. Und ja, jetzt, da du mich nicht danach gefragt hast bisher, aber auch darauf wartest, wollte ich in dem Zusammenhang auch nochmal unser Lateinbegriff der Woche einbringen. Worauf schaut man? Wonach sucht man, wenn man die Immunität, den Antrag auf Aufhebung ablehnen möchte? Das ist der sogenannte Fumus Persecutionis. Das ist nämlich der Rauch der Strafverfolgung. Mhm. Wenn man also als Parlament, als Europaparlament diesen Rauch irgendwo aufsteigen sieht, der Rauch, der dadurch produziert wird, dass eine Strafverfolgung zu anderen Zwecken als eben den legitimen strafrechtlichen Zwecken durchgeführt wird. Wenn man den Rauch, den Fumus Persecutionis aufsteigen sieht, dann sagt man, nee, machen wir nicht. Und bislang haben wir halt diesen Fumus Persecutionis in Deutschland noch nicht in irgendeinem krassen Fall gehabt. Wenn wir ihn mal haben sollten, sollte man das auch ändern, das System.
Was sagst du denn dann aber insgesamt? Ist das gerecht? Also die Immunität hat natürlich durchaus einen guten Grund, aber es ist natürlich auch sinnvoll, dass sie aufgehoben werden kann. Von daher würde ich jetzt erstmal darauf tippen, dass deine Antwort ist, ja, ist gerecht. Oder überraschst du mich da jetzt?
Ja, das ist gerecht. Ich finde es auch mit diesem Blankobeschluss gerecht. Was mir nicht gefällt, was ich ungerecht finde, gar nicht mal gegenüber dem einzelnen Beschuldigten, sondern gegenüber dem oder der abstrakten Beschuldigten, der oder die wir alle sein können, ist eben diese übermäßige Betonung in der Presse, in den Strafverfolgungsbehörden. Das ist natürlich auch so, wie so steht es in der Presse. Ja, da wird dann eine Pressemitteilung gemacht, dass man ganz doll das erste Mal in seiner Karriere bei einem Abgeordneten die Immunität aufgehoben hat. Es so wenig gelassen zu sehen, das finde ich nicht gerecht.
Genau, ich glaube, was in dieser Debatte immer so ein bisschen untergeht, dass ja erstmal nur ein Anfangsverdacht besteht, da ist noch nichts belegt oder irgendwas, sondern man hatte noch gar nicht die Möglichkeit, dort wirklich weitergehend zu ermitteln. Und jetzt hatten wir ja zum Beispiel auch in dem konkreten Fall die Hausdurchsuchungen und so. Das ist ja alles im Vorfeld noch nicht passiert. Und bei Politikern und bei Politikerinnen kriegt man das dann halt immer sofort mit. Wobei, wenn bei dir jetzt sowas stattfinden würde, gäbe es dazu natürlich einfach kein großes Verfahren drumherum, weil da dürfen sie es ja auch einfach ohne Immunitätsaufhebung machen.
Genau, warum dann machen wir unseren Podcast aus U-Haft mal die eine Woche, ist auch kein Problem.
Genau, aber warum glaubst du denn, ist es so, dass dort direkt mit diesem Aufheben der Immunität, warum sind wir dort so schnell dabei, Dreck zu werfen und nicht einfach mal kurz abzuwarten? Weil das Ergebnis könnte ja auch absolut sein, ja, war nichts dran, wir haben nichts gefunden, Thema erledigt. Aber politisch ist dann da nicht mehr viel zu holen, ne? Also da war es das dann mit der Karriere fast schon, ne?
Ja, das Ergebnis ist ja auch in ganz vielen Fällen so. Man muss sich das mal anschauen in den Statistiken, dass natürlich Ermittlungsverfahren zu Verurteilungen, 50% vielleicht oder so. Und es ist auch da im Pressekodex geregelt und es gebietet eigentlich der Anstand, dass man dann genauso groß aufgezäumt natürlich berichtet, dass das Verfahren eingestellt oder freigesprochen wurde. Das lesen wir nur fast nie. Ich finde es bei Politikern noch ein bisschen verständlicher als jetzt bei anderen Promis, weil eben das die politische Münze ist ja nicht vorbestraft zu sein. Das reicht ja nicht aus, damit wir einen Politiker gut finden, sondern die politische Münze ist ja Vertrauen, ist ja politische Kompetenz. Und bei dem Vertrauen, bei der politischen Kompetenz, da gibt's halt keine Unschuldsvermutung, sondern dieses Vertrauen und diese politische Kompetenz, das muss man sich als Politiker aktiv erarbeiten. Das wird nicht quasi vermutet und der Wähler muss das Gegenteil belegen. Wir vermuten nicht, dass jeder, der in den Bundestag kommt, top kompetent ist und müssen ihm das Gegenteil beweisen. Nein, der oder die Person muss das selber zeigen. Und natürlich, so ein Vertrauen ist halt schneller erschüttert, als ein Strafverfahren durchgeführt wird. Und allein die Tatsache, auch an der Stelle, dass sich jemand so verhält, dass ein Strafverfahren eingeleitet wird und sich vielleicht innerhalb des Strafverfahrens auch intransparent und ungeschickt verhält, auch das ist vielleicht strafrechtlich gar nicht maßgeblich, aber ist eben maßgeblich in der politischen Währung von Vertrauen und Kompetenz.
Da würde ich dir beim Übrigen sogar noch ein bisschen widersprechen. Ich glaube nicht, dass das weniger berichtet wird. Ich glaube, dass es einfach nur nicht so häufig geklickt wird, weil geil, Immunität aufgehoben, hat halt direkt so diesen politischen Drama-Faktor ja irgendwie schon. Und war gar nichts dabei, halt irgendwie nicht. Ist halt einfach nicht sonderlich spannend, wenn nichts passiert. Von daher glaube ich, es wird zwar berichtet, aber wir lesen es einfach nicht ganz so aufmerksam. Was aber natürlich im Ergebnis letzten Endes gleich ist, man eben mit der Vorverurteilung beim Aufheben der Immunität eben sehr, sehr schnell dabei ist. Selbst bei Leuten, die eigentlich sonst immer auf die Unschuldsvermutung pochen. Von daher schadet es sicherlich nicht, auch dort immer ein bisschen vorsichtig an die Sache ranzugehen und einfach mal abzuwarten, was in diesen Prozessen dann weiter passiert. Genau das werden wir jetzt auch bei den beiden Abgeordneten tun, die ja jetzt im Bundestag erstmal unter Ermittlung stehen. Dort dürfen wir also gespannt sein, was da noch passiert. Vielleicht nehmen wir es dann wieder auf. Das war es erstmal für
ich
heute.
Find auch, Moment.
Ach, du willst noch was sagen?
Ganz kurz, ja, ich finde das nämlich gut. Also das ist ein spannendes Thema, was wir dann vielleicht auch mal inhaltlich besprechen können. Diese Vermittlungsprovision, ja, das ist ja wirklich so auf der Grenze. Ist es Korruption, ist es nicht? Können wir mal besprechen vielleicht.
Genau, dort im Zuge dessen können wir sicherlich auch insgesamt über Nebeneinkünfte von Politikern und Politikerinnen sprechen. Auch dort gibt es ja viele, viele Regeln und vieles ist aber auch noch ungeklärt. Jetzt, das war's aber für heute. Vielen Dank erstmal an dich, Achim.
Vielen Dank auch dir, Rabea.
Vielen Dank. Und dann noch eine kleine Info in eigener Sache. Nächste Woche, da hat Achim quasi von mir frei, weil ich habe richtig frei. Und deswegen machen wir eine kleine Urlaubspause. Und in der Woche drauf übernehmen dann einmal meine Kollegen und Kolleginnen bei Detektor FM. Ist das gerecht? Dort wirst du dann also von den Kollegen und Kolleginnen hören, Achim. Das war es aber erstmal für heute. Wir hören uns dann in dieser Konstellation in 3 Wochen wieder.
Und ich sage Tschüss.
Tschüss.
Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.